HR Info. Das Interview.
Mit Jan Tussing. In der kommenden Woche treffen sich die 3000 mächtigsten Menschen der Welt im Schweizer Bergdorf Davos und diskutieren über die Probleme der Welt. Staatschefs, Unternehmensbosse, Wissenschaftler und Manager, alle kommen sie für 10 Tage an diesen kleinen Ort. Hinter die Kulissen hat es bislang noch kein Kamerateam geschafft, denn die Mächtigen sollen vertraulich und offen über alles reden können. Einer, der in den beiden vergangenen Jahren zum ersten Mal dort Mäuschen spielen durfte, ist Markus Vetter, Filmemacher und mehrfacher Grimme-Preisträger. Über seinen Film Das Forum, der gerade auf Arte und im Ersten läuft, über die Faszination Dokumentarfilm und was sie bewegen können, sprechen wir jetzt mit Markus Vetter in HR Info das Interview. Markus Vetter, herzlich willkommen.
Hallo Jan.
Das Forum, so heißt dein Film über das Weltwirtschaftsforum in Davos. Du durftest im vergangenen Jahr als Erster mit einem Kamerateam hinter die Kulissen schauen. Donald Trump, Theresa May, Angela Merkel, Emmanuel Macron, man sieht sie alle. So viel geballte Macht. Hast du heute ein besseres Gefühl, dass wir von kompetenten Menschen regiert werden?
Nee, nicht unbedingt, aber ich habe ein anderes Gefühl von Elite. Also, weil wir haben ja gerade im Moment so einen Elite-Verdruss. Und wenn ich dann dorthin gucke, dann stellt man sich alles Mögliche vor. Warum wir auch in diesem Elite-Verdruss sind, das ist eine große Frage. Ich glaube, wir haben einfach das Gefühl, dass wir es satt sind, diesen Politikern zuzugucken, weil sich irgendwie angeblich nichts ändert. Und das war auch mein Vorurteil. Und wenn ich aber da genau hingeguckt habe jetzt in diese Elite, dann ist es schon sehr komplex, muss man einfach sagen. Und ich würde sagen, wir versuchen immer einen Finger irgendwo hinzuzeigen, die jetzt vielleicht schuld an irgendetwas sind. Aber es ist in Wirklichkeit viel komplexer.
Wie sehr produzieren sich die Mächtigen da selbst? Also in dem Film sieht man Donald Trump die Treppen heraufgehen, in Siegerpose grüßen. Hast du was gesehen, was wir in den Nachrichten nicht gesehen haben?
Also klar, natürlich produzieren die sich. Aber es gibt ja nicht nur einen Donald Trump dort. Mhm. Also ich zum Beispiel wusste nicht, als ich diesen Film angefangen habe, dass das eben nicht nur ein liberaler Kapitalistenhaufen ist, sondern dass dort in der Tat eigentlich versucht wird, die Welt besser zu machen. Ob jetzt Klaus Schwab das geschafft hat, die Welt besser zu machen, das würde ich auch hinterfragen.
Wie nah bist du denn dran gekommen? Also wie nah bist du an diese ganzen mächtigen Männer dran gekommen?
Sehr nah. Also der Macron, wie er auf den Schwab zugeht und sagt, Klaus, danke, dass ich eingeladen werde. An Trump war ich dabei, als er letztendlich mit diesen ganzen multinationalen CEOs da saß und die ihm an den Lippen hingen und ihm versprochen haben, dass sie in Amerika investieren werden. Aber ich war auch mit der Aung San Suu Kyi hinter verschlossenen Türen und habe quasi bei einem Gespräch mit dabei sein dürfen, wo sie sehr kritisiert worden ist, weil sie ja verantwortlich dafür ist, dass 2 Journalisten in Myanmar hinter Gittern sind und die ja auch im Moment sehr angegriffen wird und im Internationalen Gerichtshof vor Gericht steht. Also ich war schon sehr dicht dran.
Und verhalten die sich da anders?
Nein, also die verhalten sich nicht anders, weil wir sind sehr klein. Wir sind ein sehr kleines Kamerateam. Ich habe da zwar eine Riesenangel, aber die Leute, die vergessen das auch sehr schnell, diese Angel. Und dann sprechen die so, wie sie immer gesprochen haben. Weil normalerweise ist es eigentlich so, also so, da gibt es ja auch Fotografen, aber es gibt nie einen Ton. Also da werden immer Bilder gemacht. Das ist der Journalismus aus Davos. Da gibt es ein schnelles Statement, dann weiß man, dass ein O-Ton da ist oder ein Mikrofon da ist. Aber diese szenische Beobachtung mit Ton, die kennen die so auch nicht. Deswegen, die denken, da wird nur fotografiert oder geblitzt oder werden irgendwelche Bilder aufgenommen. Dass wir den Ton mit aufgenommen haben und letztendlich dann in so einer Szene sind, das wussten die, glaube ich, nicht. Oder das kann sich so jemand nicht vorstellen. Und da sind halt schon die besten Sachen bei rausgekommen.
In dem Film zeigst du auch Wissenschaftler und Forscher. Zum Beispiel sehen wir Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan, die sich mit den Chefs von Procter & Gamble über Plastikverpackungen unterhält. Hast du das Gefühl gewonnen, dass die Unternehmenschefs der Welt, die ja auch die größten Umweltverschmutzer sind, dass die wirklich empfänglich sind für so Greenpeace-Aktivisten wie Jennifer Morgan?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ich glaube das nicht, dass alle Unternehmenschefs die größten Umweltverschmutzer sind. Also ich glaube eines, ich glaube, steter Tropfen hüllt den Stein. Also das, was Schwab wollte, er wollte ja ursprünglich mal die Mächtigen versammeln und mit ihnen eben über Ethik, Umweltschutz und solche Standards reden. Und Und dann gab es diesen Shareholder-Value-Ansatz, dass man vor allem nur mal seinen Shareholdern verantwortlich ist und nichts anderem gegenüber. Ich glaube und habe auch in Gesprächen, zum Beispiel mit Marco Lambertini von dem Worldwide Fund for Nature, rausbekommen, dass gerade in den letzten Jahren viele Unternehmenschefs auch sagen, okay, sie haben Fehler gemacht und sich gerade jetzt wachküssen lassen. Auch von der Greta, die übrigens ja von Jennifer Morgan unterstützt wird. Also das sind ja auch alles Bewegungen, die dann am Ende schon ankommen. Und im Moment kommen sie vielleicht sogar mehr an, als uns lieb ist. Wir wissen ja gar nicht, ob das nicht vielleicht schon fast wieder zu viel ist. Es wird ja auch sehr kritisiert. Heute saß ich neben einer Frau im Flugzeug, die hat sich schon gar nicht mehr getraut zu fliegen. Also wir sind in einer sehr komplexen Zeit. Es ist ein Zeichen der Zeit. Wir sind an einem Paradigmenwechsel wahrscheinlich angekommen. Man spürt es geradezu. Wir haben alles Mögliche. Wir haben eine Jugend, die rebelliert, angeführt im Moment von der Greta Thunberg, die dann auch plötzlich auftaucht in diesem Film. Wir haben einen Generationenkonflikt, ganz in der Tat. Wir haben Schulden aufgebaut, das haben beispielslos, das hat es so noch nie gegeben, die wir unserer Jugend letztendlich eigentlich übertragen. Darüber redet Schwab auch. Es ist wirklich sehr komplex und man findet keine einfachen Antworten darauf.
Sie hören HR Info, das Interview heute mit Filmemacher und Grimme-Preisträger Markus Vetter, der mit seinem Team hinter die Kulissen des Weltwirtschaftsforums in Davos schauen durfte. Markus, Klaus Schwab, also alles dreht sich ja um diesen Mann, das merkt man auch in dem Film. Was ist dein Eindruck von dem Schweizer? Also ich meine, inzwischen ist er 81 Jahre alt und ist er wirklich so getrieben? Ist er so ein Weltverbesserer, so ein Typ?
Ja, ich glaube, das hat er in sich. Also er ist ja eigentlich ein trockener Typ. Eigentlich denkt man, er hat gar kein Charisma. Jetzt hat er aber witzigerweise Charisma. Man könnte fast sagen, seine 700 anderen Mitarbeiter, die alle von den Elite-Universitäten kommen, die sind eigentlich eher so Ja-Sager. Das habe ich. Also die sind ganz ähnlich wie die beim Internationalen Gerichtshof und die in der UN. Das sind top ausgebildete Leute, alle sehr schön, sehr gut, sehr eloquent, super im Organisieren. Und trotzdem denkt man manchmal, es fehlen einem so ein paar Kanten. Und diese Kanten hat er. Er hat alles, was man sich so kantig vorstellt. Er ist trocken, er arbeitet den ganzen Tag, er ist super fleißig, aber trotzdem ist sein Englisch gar nicht so gut. Seine Vokabeln sind natürlich perfekt, aber er hat halt diesen deutschen, Schweizer Akzent, wenn er Englisch spricht, sehr, sehr nett. Er ist ein Arbeiter. Er steht morgens, ich glaube, um 5 auf und geht abends mit den Tagesthemen ins Bett. Er arbeitet für seine Sache. Er ist noch ein Mann vom alten Schlag. Man könnte sagen, vielleicht ist er eitel, aber wer ist das nicht? Ich hätte bestimmt auch noch viel mehr kritisieren können in diesem Film, aber darum ging es mir nicht, sondern es ging mir wirklich darum, dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, mal genauer hinzugucken und seine eigenen Vorurteile zu hinterfragen.
In den 50 Jahren ist das Weltwirtschaftsforum ja extrem gewachsen. Viele Unternehmen sind auch Partner und strategische Partner geworden. Das hat ja Klaus Schwab geschafft. Und man sieht, dass auch Monsanto und Bayer Partner sind. Und da fragt man sich natürlich, kommen die Unternehmen und waschen ihre Weste rein?
Ich glaube schon. Er sagt halt, man muss diese ganzen Unternehmer einladen, um ihn immer wieder neu ins Gewissen zu reden, um mit ihnen im Gespräch zu bleiben, um sie letztendlich auf lange Sicht vielleicht in Anführungszeichen auch wach zu küssen oder zu erziehen. Er nennt das Wort erziehen. Er ist in meinen Augen ein Gastgeber, der sich natürlich für seine Party bezahlen lässt, aber er stellt sie unter ein gutes Motto, sage ich mal, und er versucht seine Gäste nicht so sehr zu kritisieren direkt, sondern er will sie einladen und lässt sie untereinander agieren. Und das sieht man ja im Film, wie dann so eine Jennifer Morgan oder ein Al Gore dann auf Bolsonaro zugeht und versucht, diesen Politikern dann auch mal die Leviten zu lesen. Bei ihr hat es nicht so ganz geklappt, bei der Jennifer Morgan. Al Gore hat es ein bisschen besser gemacht. Und da sieht man, wie schwierig das ist.
Ich habe dafür einen O-Ton aus dem Film ausgeschnitten. Der passt, glaube ich, auch ganz gut dazu.
Wenn Sie jetzt Pfarrer einer Kirche wären, dann möchten Sie, dass die Sünder am Sonntag in Ihre Kirche kommen und wollen Sie nicht aussperren. Oder würden Sie die Sünder aussperren aus der Kirche? Wahrscheinlich im Gegenteil. Sie würden sagen, die sind mir lieber, dass die kommen, als die, die ich jeden Sonntag sowieso sehe.
Ich finde den O-Ton sehr ambivalent, sage ich jetzt mal. Vor allem, wenn man dann sieht, dass ein Bill McDermott, der ehemalige Chef von SAP, neben Donald Trump sitzt in seinen abgedunkelten Brillengläsern und so ein bisschen arrogant sagt, dass die ganze Welt auf SAP läuft und eigentlich nur es darum geht, Deals zu machen. Auch Donald Trump will nur Deals machen. Ist das Weltwirtschaftsforum eine Messe für Deals?
Auch. Aber eigentlich sollte es ja, dem Schwab geht es ja um was anderes. Dass jetzt nebendran Deals gemacht werden, weil sich alle dort treffen, weil das zu so einem Event geworden ist, der halt eben allen so wichtig ist, weil da jeder eigentlich alleine kommen muss und seine ganze Entourage eben nicht dabei hat. Es ist halt so ein wichtiger Event geworden. Ich glaube, und immer wieder, ich will es immer wieder neu betonen, ich bin nicht der Verfechter vom Weltwirtschaftsforum. Ich bin nur jemand, der sagt, guck bitte genauer hin. Die Kritik kennen wir alle, aus jedes Jahr wieder neu letztendlich. Aber vielleicht ist es auch mal wert, denen zuzuhören, was sie eigentlich wollen und was der Schwab eigentlich wollte.
HR Info, das Interview mit dem Produzenten und Filmemacher Markus Vetter. Er ist in Stuttgart geboren, 53 Jahre alt und lebt heute in Duisburg und macht seit über 20 Jahren Dokumentarfilme. Markus, das Genre wird ja immer größer und wichtiger. Inzwischen gibt es im Wettbewerb der Berlinale Dokumentarfilme, die auch gewinnen. Was glaubst du, warum haben Dokus so einen Massenzulauf?
Na, erstmal haben sie gar keinen Massenzulauf. Also erstmal werden die Dokus immer besser und sind irre. Also, und ich rede nicht über meine, sondern über die, die überall gemacht werden. Es gibt Filmemacher, die riskieren ihr Leben, die schauen wirklich hinter die Kulissen, die führen uns in eine Welt, die wir nicht kennen. Sie brechen ein komplexes Thema auf was Wesentliches runter. Also sie machen eigentlich eine wahnwitzige Arbeit. Und gesehen werden sie erstmal gar nicht. Guckt man sich irgendeinen Dokumentarfilm an, der ins Kino kommt, wir können alle ins Kino gehen abends, 3000 Zuschauer kriegt ein irre guter Dokumentarfilm. Mehr nicht, wenn es mal 50.000 sind oder 30, ist es die absolute Ausnahme. Und auch das bei 80 Millionen Menschen.
Auch der Gewinner der Berlinale, der Film über... Ja, genau so.
Ja, also ganz am Ende der Gewinner der Berlinale dann vielleicht mehr, weil er halt dann in allen Zeitungen auftaucht. Aber darum geht es ja nicht. Es gibt ja hunderte von sehr, sehr guten Filmen. Man könnte eigentlich sagen, es ist Perlen vor die Säue, weil diese Filme einfach wirklich wahnsinnig gut sind. Und sie werden eben nicht so sehr geschaut, sondern was geschaut wird, sind Superheldenfilme, sind Mainstream-Filme. Das wird geguckt und diese sehr gut gemachten, auch unterhaltsamen Dokumentarfilme hat man immer noch eine große Scheu davor. Das war mal ein bisschen besser, aber und wenn man dann nach Amsterdam geht, aufs internationale Documentary Film Festival, sind die Riesensäle ausverkauft. Wir haben gerade gespielt vor 1500 Leuten in Amsterdam. Das war schon irre irgendwie, aber das ist nicht das Normale. Das heißt aber jetzt deswegen nicht, dass es immer besser wird und das ist, und ich kann sie auch als VOD angucken und so weiter und so fort, aber wir sind noch weit davon entfernt. Die Filmemacher werden immer besser und diese Filmemacher, die machen halt alles dafür, dass es diese Filme gibt und wir brauchen sie.
Markus, fester Bestandteil unseres Interviews ist die HR Info Interviewbox, sie steht vor dir. Willst du mal aufmachen und schauen, was drin steckt?
Ja.
Jetzt findest du Kärtchen und da steht was drauf, das darfst du vorlesen und beantworten mit stimmt oder stimmt nicht.
Am Anfang der Karriere gleich dreimal den Grimme-Preis zu bekommen, ist das Tollste, was einem passieren kann. Ja, also es ist was Tolles, dreimal den Grimme-Preis zu bekommen, weil man mit so einem Preis das Vertrauen bekommt, weitermachen zu dürfen. Und dieses Vertrauen ist total wichtig, weil die Alternative zu diesem Vertrauen wäre, dass man lange Treatment schreibt, die eigentlich einen dann eher dazu verführen, Vorurteile ins Treatment reinzulügen und dann letztendlich das abdrehen zu müssen. Und wenn man das Vertrauen hat, dann kann man letztendlich sich auf eine Reise begeben und man bekommt das Vertrauen, dass man das schon irgendwie schaffen wird. Und diese Reise ist spannend und die führt einen dann auch zu einem, meistens zu einem ganz guten Film.
Also stimmt.
Das stimmt. Das Zweite, ich werde in Deutschland zwar nicht auf der Straße erkannt, aber man kennt den Namen Markus Vetter auf allen internationalen Doc-Film-Festivals. Auch das stimmt. Genau so ist es. Manchmal werde ich erkannt, weil ich in zwei Filmen selber mitgespielt habe, also eine Rolle gespielt habe, in dem Film über meinen Vater, der Türke, über meinen türkischen Vater. Und in einem Film, wo wir viele Freunde von mir ein Kino in Palästina wieder aufgebaut haben, das Cinema Jenin. Und da bin ich auch ein Protagonist, sagen wir mal, in diesem Film. Aber da die natürlich alle jetzt auch nicht die Zuschauerzahlen gemacht haben, hält sich das schon in Grenzen, dass ich auf der Straße erkannt werde. Aber das stimmt, auf internationalen Filmfestivals
bin ich ein Name,
ja.
Du hast gerade erwähnt, du hast einen Film gemacht, Mein Vater, der Türke. Und ich frage mich als Dokumentarfilmer, wie sehr ist man Beobachter und wie sehr, du hast gerade gesagt, Protagonist, wenn du jetzt selber Protagonist in deinem eigenen Dokumentarfilm bist, da verschmelzen die Grenzen so ein bisschen.
Ganz oft übrigens, in letzter Zeit immer häufiger. Auch hier, in diesem Film, bin ich mehr als nur ein Beobachter. Zum Beispiel in dieser Szene mit Jair Bolsonaro, könnte es auch sein, dass wir, weil ich kannte den Al Gore schon, der kannte mich und der hat mich gesehen mit meiner Angel und ist deswegen in diese Szene auch reingegangen und hat plötzlich, also diese Szene gäbe es vielleicht gar nicht ohne mich. Also man ist immer mehr als vielleicht sogar ein Beobachter im Dokumentarfilm. Und in dem Film über meinen Vater, mit mir ging es damals darum, ich habe meinen Vater nach 37 Jahren, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich wollte mich vorstellen, weil ich hatte ihn nicht gekannt und ich wollte mich vorstellen, so bin ich aufgewachsen im Westen, so ist er aufgewachsen in der Türkei, in einem kleinen Dorf in Çubukkale, in Anatolien und ich wollte in dem Film mich vorstellen, habe ein paar zentrale Fragen an ihn gehabt, also zum Beispiel, warum ist der Sohn so wichtig in seiner Gesellschaft und warum darf ein türkischer Mann fremdgehen und die türkische Frau darf es nicht, und das waren so, ja, keine journalistischen Fragen, aber so mein eigenes Interesse als Sohn, da durfte ich Dinge fragen, die vielleicht ein Journalist gar nicht fragen hätte können oder keine Antwort darauf bekommen hätte.
Würdest du das heute anders machen?
Nee, ich würde es genau so machen. Ich bin so froh über diesen Film. Also der Film hat in mir so viel ausgelöst und der hat einen dunklen Fleck in meiner Seele zu was Lebendigem werden lassen. Also der Film ist, ich glaube, würde ich sogar sagen, der wichtigste Film in meinem Leben. Nach vielleicht auch Das Herz von Jenin, der auch ein sehr, sehr wichtiger Film geworden ist.
Wie steht ihr heute zueinander, dein Vater und du?
Leider ist er gestorben, kurz bevor ich dann dieses Kino in Palästina aufgebaut habe. Was auch wieder zeigt, wie, also wir Filmemacher, sage ich mal, wir müssen schon sehr, 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 sehr viel arbeiten und da bleiben auch viele auf der Strecke. Auch Familie bleibt auf der Strecke, Freunde bleiben auf der Strecke, man selber bleibt auf der Strecke. Also man zahlt einen hohen Preis dafür, dass man aber auch in unglaubliche Geschichten gehen darf, sie kennenlernen darf, dafür, dass man unterhalten darf, dafür, dass man berühren darf. Aber es ist was sehr Schönes, aber der Preis ist hoch.
Du hast Jenin erwähnt, das ist ja einer deiner bekanntesten Projekte, der Film Das Herz von Jenin, der spielt im Westjordanland. Dort spendete der Vater eines von Israelis getöteten Palästinenserjungen die Organe und rettet damit ein israelisches Kind. Diese Geschichte hast du beobachtet, was hat das mit dir gemacht?
Ach, das hat sehr viel ausgelöst. Das hat ausgelöst, was Hoffnung bewirken kann. Denn aufgrund dieser Hoffnung, aufgrund dieses Mannes, Ismail Khatib, der anstatt Rache zu üben, letztendlich diese Trauer an seinem erschossenen Sohn in was Positives umgelenkt hat, was das an Energie freigesetzt hat bei anderen Menschen, das ist unglaublich. Und auf dieser Geschichte ist auch dieser Traum des Kinos aufgebaut. Und aufgrund dieses Traums haben sich so viele Freundschaften entwickelt. Auch wenn das Kino dann nach 10 Jahren einer Mall weichen musste, so ist das Leben eben. Und ich auch wenn das schmerzhaft ist, trotzdem glaube ich, dass dieser Film das bewirkt hat. Und das hat wiederum das bewirkt. Und ganz am Ende hat das wiederum bewirkt, dass dann doch die Mall gesiegt hat. Aber andere Freundschaften, andere kleine Samen sind geblieben. Hoffnung ist das Stärkste. Was wir haben.
Hast du, bevor du einen Film beginnst, dann auch so ein Ziel? Also ich meine, ich höre ja da so ein Sendungsbewusstsein heraus. Hast du ein Ziel, das du formulierst? Oder ist das eher so, man fällt in die Geschichte rein und dann verändert man sich mit ihr?
Ich glaube, das Zweite. Also ich glaube, man fällt in die Geschichte rein, aber ich würde eine Geschichte gar nicht erst angehen, wenn da nicht was wäre, was, und das ist oft das Zeichen der Zeit, was in diesem Moment sehr viele Menschen bewegt oder dass da was drin ist, etwas Universelles, was uns alle bewegt. Also entweder geht es um Vorurteile abbauen oder geht es um Hoffnung machen. Also im Moment zum Beispiel bin ich an einem Projekt dran, wo ein Erfinder einen Schlauch nicht selber erfunden hat, sondern gekauft hat. Also von einem anderen Erfinder, der schon 30 Jahre daran gearbeitet hat. Der Nest, der ist porös und er macht unter der Erde Bewässerung und hat 300% mehr Ertrag mit diesem Schlauch und spart 90% an Wasser. Und man fragt sich immer, warum schaffen es diese ganzen Ideen nicht? Und da gibt es so viele Antworten darauf. Natürlich, weil da so eine riesen Lobby außen ist und weil die natürlich auch solche Ideen nicht hochkommen lassen. Und wenn es dann vielleicht mal so eine Idee schaffen könnte und so ein Dokumentarfilm vielleicht das verfolgt, und ich spüre das, dass es im Moment den Menschen um Hoffnung geht, in einer so hoffnungslosen Welt, dann entscheide ich mich vielleicht für so einen Film. Weil ich weiß, im Moment brauchen wir Hoffnung.
Ist das der Grund, warum du auch Filme machst, Dokumentarfilme? Weil das ist ja schon auch hartes Brot.
Ja, ich glaube, dass ich immer dachte, man kann mit Filmen was bewirken. Ich bin da auch an meine Grenzen gestoßen und habe so vor 2-3 Jahren gedacht, oh nee, wahrscheinlich geht's gar nicht, egal. Du kannst noch so Pirouetten drehen und hüpfen und hochspringen und das Beste versuchen zu machen und irre dran arbeiten. Am Ende kannst du doch nichts bewegen, dann kann man wieder was bewegen, weil ich habe einen Film gemacht über diesen Jens Söring, einen deutschen Diplomatensohn, der vor 33 Jahren sich verliebt hat und dann seiner Freundin, die ihre Eltern umgebracht hat, das Versprechen gegeben hat, sie vor dem elektrischen Stuhl zu retten und ist dann selber in einem amerikanischen Knast 33 Jahre gelandet und der ist jetzt freigekommen. Und wir haben einen Film drüber gemacht, aber er hat nichts bewirkt, der Film. Wir wollten ihn auch gar nicht rausholen mit dem Film, aber wir wollten eine Geschichte erzählen. Und plötzlich hat man sich das nochmal genauer angeguckt und er hat es auf jeden Fall geschafft.
Der Film heißt auch Das Versprechen.
Der heißt Das Versprechen, genau. Ich glaube, es ist ja einfach so, wenn ein Film überhaupt einen Menschen verändern könnte, hat er ja eigentlich schon etwas bewirkt. Nur weiß man das immer nicht als Filmemacher. Und dann denkt man irgendwann mal, naja, wahrscheinlich hat es doch alles gar keinen Sinn, was man da macht.
Du guckst jetzt auf 20 Jahre Filme machen zurück, viele Preise eingeheimst. Würdest du jetzt weiter auf dieser Welle schwimmen wollen oder hast du noch so einen Plan B vielleicht für die Zukunft?
Also mal ganz kurz dachte ich, ich kann nicht mehr und hätte dann auch eine Professur mal annehmen können. Das heißt nicht, dass ich das nicht doch im Kleineren auch immer wieder machen würde, aber ich würde, glaube ich, jetzt doch diese Idee wieder vernachlässigen und sagen, ich bin ein geborener Filmemacher, ich würde gerne, das Tolle ist ja am Filmemachen, es gibt ja keine Endzeit, also ich könnte auch nach der Pension, also nach 65 gibt es einige, die immer noch Filme machen, also ich könnte mir vorstellen, immer Filme zu machen. Nee, ich habe eigentlich keinen Plan B. Ich bin auch Redakteur beim SWR, mittlerweile für den jungen Dokumentarfilm. Da betreue ich 5 Filme der Filmakademie. Das mache ich sehr gerne, weil ich auch sehr gerne mit jungen Kollegen arbeite, auch selbst. Also die letzten 5 Filme, das sind alles fast die Leute, die mit mir das Kino aufgebaut haben, die wirklich da in den Seilen hingen und wirklich mit eigenen Händen dieses Kino ermöglicht haben. Mit denen habe ich allen nachher Filme gemacht und die sind heute alle entweder Kameramänner, Tonmänner, Cutter geworden und sind ins Leben raus und die kommen jetzt auch wieder zurück mit sehr vielen Fähigkeiten. Also einer zum Beispiel hat die Kamera in das Forum gemacht und der zweite hat mir wahnsinnig geholfen beim Schneiden. Der hat den zweiten Teil geschnitten, ich habe den ersten Teil geschnitten. Also ich arbeite sehr gerne mit jungen Leuten und würde mein Wissen da auch gerne übergeben.
Danke, Markus Vetter. Sein neuer Dokumentarfilm Das Forum über das Weltwirtschaftsforum in Davos läuft aktuell auf Arte und im Ersten und in der ARD-Mediathek. Die genauen Sendezeiten finden Sie auf unserer Internetseite hrinforadio.de. Dort und in der ARD-Audiothek gibt es auch unseren Podcast. Mein Name ist Jan Tussing.